Ich bin nicht Hitler.
Putin bist du.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 51.
Stories.
Es war einmal ein Podcast namens Couple Off. Und der begrüßte euch alle herzlich zu einer weiteren Folge, Nummer 51, Couple of Stories. Hallo.
Es ist die letzte Folge der ersten Staffel. Es ist Staffelfinale heute.
Echt? Sagen wir nicht 52 ist Staffelfinale? Also dann haben wir ein Jahr rum.
Aber fängt in Folge, stimmt, eigentlich ist Staffelfinale erst nächste Woche.
Genau.
Okay, dann ist Cliffhanger.
Ey, aber ja, dann machen wir es insofern zu einem Cliffhanger, als wir wieder mal hier im Intro die Gelegenheit nutzen, euch einzuladen, dass ihr Teil unserer Party werdet. Denn genau das machen wir nächste Folge, Couple of Parties. Also wir reden darüber, was eine Party eigentlich wirklich gut und besonders macht. Wie feiern wir richtig? Das hattest du erst kürzlich in einer unserer Folgen erzählt, dass wir nicht verlieren dürfen zu feiern, dass das so das Leben ja auch ausmacht, ne? Bestimmte Abschnitte und Erfolge und so mal wirklich richtig gut zu feiern. Und das heißt dann eben nicht, sich abzuschießen und zu betrinken. Und die Frage an euch, wenn ihr uns gerne Sprachnachrichten und Fragen, Beiträge und so weiter schickt, ist nicht, welcher Alkohol soll am besten ausgeschenkt werden, welche Musik läuft am besten. Das sind einfach nur Geschmackssachen. Aber Iris, du hast doch mal von dieser Circus-Party erzählt, ne?
Ja, mit der besoffenen Wahrsagerin und den Betten, die zur Verfügung gestellt wurden.
Und diesem Priester, der da Beichten abgenommen hat und so, ne? Solche Sachen, das muss nicht mal was sein, was ihr auch wirklich schon erlebt habt, aber was, was ihr euch vorstellen könntet, was eine Party total einzigartig machen würde, dass man sie nie vergisst.
Und ich würde gerne das Thema ausweiten auf Gesellschaften. Mhm. Also was mir nämlich aufgefallen ist, als ich nach Berlin gezogen bin, es geht sehr viel darum, in welchen Kreisen befindest du dich? Mhm. Mit wem feierst du abends deine Party? Und wer gehört so dazu? Und darum geht es so in der nächsten Folge. Und wir freuen uns auf eure Beiträge. Was könnt ihr zu diesen Themen erzählen? Möglichst spannend, interessant, aber das seid ihr ja sowieso.
Du Schleimerin.
Ich habe hier für alle ein ordentliches Briefing zusammengefasst.
Hast du gemacht, ja. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr nicht genau wisst, nach was für einer Art von Nachrichten wir jetzt suchen, einfach nochmal zurückspulen.
Ich mache sowieso dann nochmal eine Story und so dazu. Aber cool wäre es, wenn die nächste Folge mal wieder so eine Folge wird, wo wir viele Beiträge haben. Und dazu möchte ich jetzt noch was sagen. Ab der nächsten Folge möchte ich eine neue Rubrik einführen.
Oh ja.
Und zwar, wir kriegen von euch öfter mal Fragen gestellt. Und dann antworten wir euch auch privat dazu. Und manchmal sind es auch richtig lange Konversationen, die total interessant sind. Und dann haben wir uns neulich überlegt, es macht doch total Sinn, wenn wir das als Rubrik im Podcast haben.
Also, wie nennen wir das denn dann, Iris? Das ist ja so eine Art Lebensberatung oder so. Ich meine, wir sind ja jetzt
Therapiestunde.
Können wir uns das anmaßen, das zu sein, ohne professionell zu sein? Müssen wir dann jedes Mal darauf hinweisen? Aber Achtung, wir sind keine Profis oder? Nein, ne?
Unseriöse Beratung.
Unseriöse Lebensberatung.
Ja.
Machen wir uns damit nicht zu klein? Erzählen wir hier nicht die falsche Geschichte über uns? Weil eigentlich, warum unseriös? Wir haben ja, wir leben. Wir haben Ahnung, wir haben Expertise.
Wir leben. Das ist die Expertise, die wir haben. Stimmt eigentlich, ne? Das ist eigentlich auch, wenn du ein Coach bist, warum auch nicht? Du hast ja Lebenserfahrung.
Das gilt für so viele Sachen. Ich habe jetzt auch im Zuge dieser ganzen Finn-Kliman-Kritik, da hattest du ein Video geteilt, wo jemand generell Sinnfluencer kritisiert hat. Mhm. Und da genau diesen Punkt auch rausgegriffen hat und gesagt hat, zum Beispiel, erfolgreichste, größte Fitness-Influencerin der Welt, Pamela Rife, ihre Expertise ist, dass sie selber fit ist. Aber nicht, dass sie irgendwas gelernt hat in der Hinsicht, ne?
Aber die kann das halt schon.
Ja,
ne?
Die kann das, genau. Genau das meine ich. Ja. Wir können leben.
Wir können leben, wir können atmen, wir können euch Tipps geben. Ja.
Also, das wird eine neue Rubrik.
Ich weiß noch nicht, wie wir die nennen. Das machen wir nächste Woche.
Bis nächste Woche steht auch der Name dieser
genau.
Rubrik.
Genau. Ihr könnt uns jetzt immer Fragen zusenden. Mhm. Und die werden wir im Podcast besprechen. Ich liebe jetzt schon die neue Rubrik.
Was ihr uns übrigens auch jederzeit schicken könnt. Neben Beiträgen für kommende Folgen und neben Fragen, die wir dann jetzt als neue Rubrik beantworten werden, ist eine Rückmeldung oder Ergänzung zu vergangenen Folgen. Und das haben wir zu Couple of Disasters bekommen. Ich habe zum Beispiel, ich hatte ja so ein bisschen versucht herzuleiten, woher das Wort kommt. Ich habe aber nur die genaue Bedeutung, der Unstern sozusagen, ne, ein Nichtstern erklärt. Und Silvia, die unseren Podcast hört, hat mir dazu noch erzählt, aus einer Zeit, in der Fischer auf dem Meer sich nur an den Sternen orientieren konnten. Das hat Silvia erzählt bekommen von einem Harvard-Professor, hat sie mir geschrieben. Deshalb, es muss stimmen. Also, dass die Fischer ohne Sterne waren, an denen sie sich orientieren konnten. Orientierungslos. Desaster.
Ah, okay. Ich habe auch noch eine Sprachnachricht.
Auch zur letzten Folge?
Ich spiele sie mal vor.
Hey Iris, in der Folge Couple of Disaster sprecht ihr davon, dass Selbstsabotage den Kern der Menschlichkeit ausmacht, eurer Meinung nach. Ist euch dabei aufgefallen, dass es eine recht christliche Denkweise ist, als Eva im Paradies gesündigt hat und dann Adam und Eva und die Menschheit aus dem Paradies verbannt wurde, ist das ja quasi die Konsequenz, die daraus folgt, dass die Menschen für immer in dieser Form leben und kein wahrhaftes Paradies erleben können. Dass dieser Gedankengang mir kommt, gruselt mich zwar auf der einen Seite selbst, aber liebe Grüße aus meinem Philosophiestudium, in dem ich im ersten Semester noch mir nicht die Kursbeschreibung durchgelesen habe, bevor ich mich in Kurse gesetzt habe.
Ich möchte jetzt hier mal kurz angeben. Ist hier klar, Matthias, wer uns hier so zuhört?
Menschen an der Bahnhofshalle, hat man gehört, ja.
Nein, aber so schlau.
Ja.
Wer hat das denn? Also ich möchte jetzt die anderen Podcasts mal herausfordern, ja.
Wie schlau sind die Leute, die euch hören?
Also ich muss schon sagen, manchmal gebe ich so ein bisschen mit der Community an.
Ja.
Manchmal zeige ich auch so Nachrichten und sage so, guck mal, es ist halt schon, ich bin schon ein bisschen stolz, weil das ist schon geil. Das ist richtig geil. Das ist, ich finde es mega schlau. Was für ein schlauer Gedanke.
Voll. Und wir hatten zwar eigentlich noch ein paar Sachen vorneweg zu erzählen, aber ich würde sagen, lassen wir die weg, denn das ist ja schon so im Thema, ne? Eine der ältesten Erzählungen überhaupt. Das Thema.
Stories.
So schlau das von ihr ist, diesen Vergleich mit der Adam- und Eva-Geschichte zu machen. Ist klar, dass mich das wurmt, ne?
Ich sehe es auch dir an, ja, dass dich das richtig wurmt.
Ja, weil ich ungern ein Weltbild haben möchte, dem man nachweisen kann, dass es christlich ist. Das gefällt mir nicht.
Das ist nicht die Geschichte, die du über dich selbst erzählen willst.
Exakt. Mhm. Deswegen weise ich auf einen ganz großen und entscheidenden Unterschied hin.
Mhm.
Die Aussage dieser Adam- und Eva-Geschichte einer Erbsünde, weil die damals nicht Gott gehorchen konnten mit seinem Verbot, vererben Menschen einander weiter, dass sie als Sünder auf die Welt kommen. Das ist doch ein Unterschied, weil das ist passiv. Das ist eine passive Erzählung. Und diese Selbstsabotage, das ist aktiv. Das machen wir. Und zwar nicht als Babys, dass wir schon als kleine sündige Scheiße geboren werden oder so, sondern es kann erstmal lange richtig gut gehen. Das macht dich nicht unmenschlich. Stell dir vor, ja, es war einmal, du bist in einer heilen Welt geboren. Du bist unschuldig, du verhältst dich fein, gehst gut mit den anderen um und so. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, ja, dann bist du kein richtiger Mensch. Du wirst erst zu einem richtigen Menschen, wenn du anfängst, andere oder dich selber schlecht zu behandeln und zu sabotieren. Das, finde ich, ist der Unterschied, weißt du? Aus dieser Selbstsabotage-Geschichte geht nicht hervor, dass man schlecht geboren wird. Eigentlich sogar im Gegenteil. Es ist total, das geht, ich steigere mich gerade total rein.
Ich merke schon, Sternstunde Philosophie, ja, Matthias ja. Ringer, Couple of Special Edition.
Pass auf, Adam und Eva, die Geschichte, die Erbsünde, das ist, wir werden fertig als Sünder geboren. Und diese Selbstsabotage-Geschichte ist erst ein später Akt in deiner Geschichte. Damit fängt nicht alles an. Wir hatten es doch an Will Smith festgemacht. Das fing alles ganz anders an. Nichts mit Erbsünde.
Deswegen drehen die alle im Alter durch.
Ja. Du hast auch vor, dein Leben ohne Drogen zu verbringen. Aber dann, wenn du merkst, okay, es geht aufs Ende zu, du bist irgendwas über 90 oder wer weiß, was für ein Alter uns Medizin ermöglichen wird. Und du merkst,
dann geht's ab.
Jetzt ist hier großes Finale.
Ich werde Riesenbrüste haben, Leute. Das wird so gut.
Ja.
Ich habe jetzt eine Frage. Ich muss an eine Wurstgeschichte denken.
Völlig naheliegend, ja.
Ich war mal mit einer Freundin an einer Wursttheke.
Mhm.
Lange her. Und wir haben beide die gleiche Wurst bestellt. Bierschinken. Jeweils 200 Gramm. Und
oh
Die Metzgerin hat die Wurst abgeschnitten und die war so richtig ranzig, so am Ende. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel. Da drin sind Refill-Konzentrate. Die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Aber hat das in ein Päckchen abgepackt. Also gab es ein ranziges Päckchen, Wurst, 200 Gramm und ein total frisches Päckchen, Wurst, 200 Gramm.
Und jetzt musstet ihr euch einigen, wer nimmt was.
Es war total klar, sie hat direkt zu dem frischen Päckchen gegriffen, als es da lag und ich habe zu dem ranzigen Päckchen gegriffen. Und da habe ich mich schon gefragt, wie wir Menschen so ticken in dem Moment, weil es war so nonverbal klar, dass ich das ranzige Päckchen zu nehmen habe. Und wir haben nie darüber gesprochen, wir haben auch nie ein Wort darüber verloren, aber das hat echt die Freundschaft kaputt gemacht. Das war wirklich so.
Also jetzt das hat die Freundschaft kaputt gemacht, dieses Erlebnis?
Es war so, für mich ist es ein symbolisches Bild unserer Freundschaft gewesen.
Okay, stopp. Ihr habt nicht darüber gesprochen.
Nee. Ich glaube, die könnte sich auch niemals darunter.
Ich will gerade sagen, das könnte theoretisch einfach nur deine Geschichte gewesen sein. Deine singuläre Geschichte.
Ich habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, das ist unsere Freundschaft. Genau das.
Ja, aber ihr habt nicht drüber gesprochen. Das heißt, ihr wisst nicht, ob ihr beide euch dieselbe Geschichte über eure Freundschaft erzählt.
Das stimmt.
Sie hat vielleicht, wenn du sagst, sie ist ein Symbolbild und es gab viele solcher Situationen, sie hat diese Situation vielleicht nie so wahrgenommen wie du.
Nee, hat sie auch nicht. Die hat das einfach genommen und gut ist.
Ja, und hat vielleicht auch nicht den Unterschied gesehen, Iris. Vielleicht hast du den Unterschied gesehen, ranzig.
Nee, doch, dass das ranzig war, das haben wir beide gesehen, weil wir uns beide angeekelt angeguckt und haben dann auf die Wurst geguckt.
Ja, das macht einen großen Unterschied.
Ja, genau.
Oh, okay.
Und dann haben wir aber nie darüber gesprochen, dass sie einfach ganz selbstverständlich sofort zum frischen Päckchen gegriffen hat.
Ja.
Und ich habe wortlos das Ranzige genommen. Ich habe auch nichts zur Verkäuferin gesagt. Und ich weiß nicht, durch Selbstsabotage bin ich jetzt da drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt ranzige Wurst was mit der Selbstsabotage im Leben zu tun hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich musste jetzt an diese Wurstgeschichte denken.
Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn du mit der Verkäuferin dann verhandelt hättest, dass sie gerade eure Freundschaft zerstört hat.
Ich finde, es war so ein Beweis. Es war so im Kleinen. Ich weiß, völlig verrückt. Eine andere würde jetzt sagen, Iris, Wurst.
Naja, es geht um Status. Es geht um ein Verhältnis in eurer Freundschaft.
Mhm.
Wer zieht halt immer die Arschkarte? Du. Und wenn du das nicht weiter so willst, diese Rollenverteilung, dieses Ungleichverhältnis in der Freundschaft, dann beendest du sie. Ja.
Ja.
Gute Geschichte. Ich musste vor allem am Anfang die ganze Zeit lachen, weil du diese Details so hervorgehoben hast. 200 Gramm Bierschinken. Und das macht, finde ich, ein gutes Geschichtenerzählen aus. Es sind wieder zwei Zutaten und diese beiden Zutaten sind eigentlich komplette Gegenteile. Das eine ist, eigentlich musst du im Blick behalten, was das große Fazit, die Lektion oder die Belohnung der Geschichte ist. Warum soll ich sie mir anhören? Wachse ich dadurch, lerne ich dadurch, lache ich dadurch? Was ist das? Und das ist sehr theoretisch und auf einer Metaebene. Und das ist das komplette Gegenteil zu der anderen wichtigen Zutat. Man braucht sinnliche Details. Ich will mich reinfühlen können in die Geschichte, damit sie gut wird.
Also ich habe mal so Bücher gelesen, wie man richtige Geschichten schreibt, ne?
Ja.
Da ist auch viel Rotz dabei, ne? Also wenn du dann jetzt sagst, Details machen es so gut, ne? Mhm. Jetzt hier alle Abiturienten, wenn ihr immer noch Fontane bei euch in der Abi-Klausur durchnehmen müsst, ne? So wie ich das damals tun musste.
Oh, ich bin zum Glück drumherum gekommen.
Mein Beileid. Ohne Scheiß, ich will nie wieder was von Fontane lesen. Nie wieder. Diese beschissenen Beschreibungen von irgendeinem Garten. 80 Seiten lang gefühlt.
Aber das ist ja genau der Punkt, Iris. Dann hat er nicht diese Balance zwischen. Gibt's übrigens auch beim Impro-Schauspiel. Es gibt zwei Hebel. Proceed und expand. Also voranschreiten und sich ausdehnen. Und er hat nur expand. Er dehnt sich nur aus in den Detailbeschreibungen. Aber die Mischung macht's. Eine Geschichte ist nicht interessant, wenn und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Wenn er nur einen Garten beschreibt, das ist ja dann auch nichts, was in einem vorgeht.
Und man soll bitte, nee, also was ich auch mal ganz schwierig finde, wenn man anfängt, so Details zu erzählen und dann lese ich sowas wie morgengrauen gesprenkelte Decke.
Dann lieber ranziger Bierschinken. Dann gehen die Details, was am Bierschinken so ranzig war. Wie genau?
Das weiß jeder, was ich mit ranzigen Bierschinken mache.
Ja, reicht dann schon, ne?
Ja.
Und das ist übrigens die dritte Zutat fürs gute Erzählen. Habe ich von dir gelernt, ganz früh. Puzzeln lassen. Nicht alles vorkauen.
Ja, ich finde es immer so schlimm, wenn man alles erzählt und niemanden mehr entdecken lässt.
Ja.
Ich finde es so wichtig, dass andere noch entdecken dürfen.
Das gilt übrigens sogar für Emotionen, weil eine der häufigsten Fragen, die Schauspieler und Schauspielerinnen bekommen, ist, kannst du auf Kommando weinen? Und da ist, also egal, ob man es kann oder nicht kann und egal, was man daraus ableitet, ob man es kann oder nicht kann, das ist nicht interessant.
Das ist bei dir voll krass. Du bist so uninteressant, wenn du weinst.
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Wenn du nicht weinst,
ja.
Wenn du total ernst und ruhig, ganz, ganz ruhig bist, dann spüre ich immer total deinen Schmerz. Weil das bist so du. Ich sehe dann immer den kleinen Matthias, wie er schon ganz früh mit schweren Dingen kämpfen musste und dann nicht geweint hat. Und dann ernst war. Weißt du, was ich meine?
Voll, ja. Ich glaube, ein bisschen ist es natürlich auch Geschmackssache. Ne?
Also, nee, dein Weinen ist mega manipulativ.
Ich sag das nicht über mich, Iris. Nicht mein Weinen. Es gibt natürlich Menschen, die sind so geprägt, dass sie sofort mitweinen müssen, wenn ein anderer Mensch weint. Und zwar egal, wie der weint.
Mhm.
Und dann ist es Geschmack. Und du bist, finde ich, sehr anders geprägt. Ich meine, du hast ja diese kroatische Kurze-Wege-Härte in dir. Wenn jemand weint, dann tendierst du dazu, so zu sein, hör auf zu flennen.
Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich nehme auch jemanden in den Arm und ich weine ja auch selber. Ich finde, Gefühle zeigen sehr wichtig.
Das habe ich dir nicht abgesprochen gerade.
Ja, ich habe mich dann einfach nicht unter Kontrolle. Ich habe mal einen Kommilitonen gehabt, der Flo.
Mhm.
Und sein Vater ist an Krebs gestorben damals.
Mhm.
Und dann saßen wir im Café und er hat mir die ganze Geschichte erzählt. Und er war komplett gefasst und hat mir das alles so erzählt.
Ja.
Oh, es ist heute sogar noch so. Ich muss so heulen, dass er mich trösten musste. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, dass er mich trösten musste, weil seine Geschichte mich so fertig gemacht hat. Weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein, dass er solche schlimmen Dinge erlebt und jetzt ich auch noch hier heulend da sitze. Aber mich macht sowas fertig. Deswegen bin ich manchmal so hart. Du musst irgendwie positiv bleiben und so.
Schämst du dich immer noch dafür, dass das so war damals?
Manchmal ja. Ich fühle sehr mit.
Aber weißt du, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Qualitäten. Es gibt einmal die Leute, die Energie saugen. Du hast das Problem und sie machen es zu ihrem eigenen und dann musst du dich um sie kümmern.
Mhm.
Das ist eine Qualität, Energie saugen. Also Qualität nicht positiv gemeint, die Art.
Ja, und das wollte ich nicht sein.
Und ja, vielleicht, also so, es klingt für mich so, als wärst du die andere Qualität, die nicht Energie saugt, sondern spiegelt, ja. die stellvertretend empfindet, was der andere vielleicht noch nicht empfindet. Also müsstest du ihn fragen, wir müssten ihn jetzt hier haben, den Flo, dass er sagen kann, dass ihm das Energie geraubt hat, dich trösten zu müssen, oder ob es gut tut, gemeinsam hier etwas zu durchleben und du hast halt mehr Ausdruck in den Emotionen als er. Und das Trösten ist aber kein Abgeben von Energie, sondern gemeinsam.
Mir geht es nie darum, dass man mich dann trösten soll oder so, sondern ich fühle das so sehr, wenn jemand schlechte Erfahrungen erlebt in diesem Bereich, weil ich das aus dem eigenen Leben kenne, was man dann durchmacht und wie man so alleine ist auch damit. Hm. Und das zerreißt mich manchmal, wenn ich das sehe. Und das, weißt du, so, deswegen fand ich auch deinen Vorschlag gut, dass wir diese Woche was über Geschichten machen, also Stories, weil für mich ist, wie du dir deine eigene Geschichte erzählst, trotz schwerer Schicksalsschläge zum Beispiel.
Ja.
Das ist so eine Art Bewältigungsstrategie. Ich habe das jetzt gerade zum Beispiel im engen Umkreis.
Ja.
Da hat jemand was mit dem Herzen und dann hat sich das alles in den letzten Wochen bei mir so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen hochgekommen wieder. Ne? Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie stark das eigentlich ist, welche Geschichte man sich darüber erzählt. Weil ich weiß noch, das ist jetzt bei mir knapp 10 Jahre her, das war 2013, wo es mir so schlecht ging. Und ich habe mich damals wie der letzte Versager gefühlt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich wäre so ein Loser. Mhm. Und heute erzähle ich mir die Geschichte so, dass ich so dankbar bin, dass mir das früher passiert ist, weil ich mich dadurch wahnsinnig verändert habe und mein Leben 1000-mal schöner ist als vorher. Und ich glaube, dass ich bestimmte Entscheidungen und bestimmte Gedankengänge niemals so gehabt hätte, wenn mir das damals nicht passiert wäre. Mhm. Und ich glaube, dafür brauchen wir Geschichten.
Für uns selber als Individuen, aber auch so als gesamte Gesellschaft.
Ja, und dass wir auch uns da untereinander austauschen.
Weil wir nehmen noch so ein bisschen Momentum aus der letzten Folge mit, auch heute in diese Stories. Und warum wir als Gesellschaft mit einem Desaster oder mit Krisen schlecht umgehen und was wir uns dann darüber erzählen, was für Menschen wir eigentlich sind, das entscheidet so viel. Guck mal, ich habe mich zum Beispiel damit abgefunden, dass wir zu keinem einzigen Thema, nicht mal zu irgendeinem Satz, 100%igen Konsens auf der Welt haben werden.
Mhm.
Das scheint nicht zu funktionieren. Wir können uns nicht geschlossen hinter irgendeinen Wert stellen. Das geht nicht. So, jetzt ist aber doch die Frage, was für eine Geschichte ich mir daraus erzähle. Ob ich deshalb dann sage, und deshalb werden wir jedes Desaster, das auf uns zukommt, nicht bewältigen können. Wir werden immer, wieder zurück zu diesem, wir zerstören uns selbst. Wir werden uns selbst zerstören. Ist das dann die Geschichte, die daraus folgt?
Ich kenne eine schönere Interpretation davon.
Mhm.
Das habe ich die Woche bei Kurz gesagt gesehen.
Mhm.
Vom Ei. Kennst du das?
Ja.
Also kurz genommen ist es so, dass die...
kurz genommen.
Kurz gesagt ist es so, die Geschichte sagt, dass alles, was auf der Welt passiert und alles, was dir begegnet, du selbst bist.
Ja.
Also zum Beispiel, Hitler warst du.
Super, es geht direkt zu der am schwersten anzunehmenden Konsequenz aus dieser Weltanschauung und stell sie vorne weg. Super, ja. Also ich würde mich nicht wundern, wenn mindestens die Hälfte aller, die das gerade hören, an der Stelle sofort sagen, okay, nee, die Geschichte ist nichts für mich. Ich bin nicht Hitler. Du musst jetzt auffangen.
Ja, dann erzähl du die. Du kannst viel besser erzählen.
Nein.
Also Putin bist du.
Das macht's nicht besser.
Aber du bist auch Zelensky.
Erklär warum.
Warum eigentlich?
Man nennt das Solipsismus.
Deswegen, Matthias, erzähl du die ganze Nummer jetzt.
Ist eine Kurzgeschichte von Andy Weir. Und sie setzt da an, wo die Geschichte eines Menschen aufhört, nämlich beim Tod. Du bist gestorben und jetzt ist die Frage, was ist danach? Und dieses danach ist, du begegnest Gott, wenn du ihn so nennen willst, einer Instanz, die dir dein Leben nochmal erklärt, eine Einordnung deines Lebens. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Und die Hauptfigur in dieser Geschichte lernt, dass sie nochmal geboren werden kann, aber dass das Konzept von Zeit nicht ist, jetzt musst du in einer Biografie nach deiner vorherigen, das ist chronologisch, du musst jetzt danach. Nee, du kannst auch in eine Biografie gehen, die schon da war. Und tatsächlich hast du das sogar schon gemacht. Also du warst alle Menschen, die je existiert haben. Und du begegnest dir jedes Mal selbst.
Habe ich doch erzählt.
Ja. Und dann bist du also auch immer dir selber Täter und dir selber Opfer. Und der Zweck, das ist dann ja die Frage, die sich daraus stellt. Wozu? Jetzt kann man nämlich sagen, okay, dann warst du also auch offensichtlich mal Hitler. Oder ich war's. Du bist ich und ich bin du. Und was ist der Zweck davon? Dass wir inkarnieren, dass wir auf diesen Planeten kommen, Fleisch werden und eine singuläre Geschichte haben, nämlich nur unsere persönliche und die auch nur als unsere eigene fühlen und wahrnehmen und nicht sagen, wir sind alle vorübergehend. Das sagen wir dann erst im Tod wieder. Aber warum? Was soll das bringen? Ja, ich überlasse es dir, weil ich will hier nicht alles zu Ende deuten. Ich wende unsere vorhin festgestellte dritte Regel an, Iris. Nicht puzzeln lassen, nicht alles vorkauen.
Ja. Ich fühle mich wie bei einem Referat, wo mein Teampartner eigentlich jetzt so 100% der volle Arbeit gemacht hat. Ja. Und ich stehe so daneben und soll einfach nur den letzten Satz sagen. Und bin einfach komplett überfordert.
Du hast nicht mal zugehört, ne?
Ich frage mich ja, bin ich dann auch Gott?
Ja, das ist ja das, was bei dieser Kurzgeschichte am Ende rauskommt. Ja. Du erlebst alle diese Dinge, deswegen heißt sie das Ei. Du reifst heran. Also dadurch, dass du in diesem dadurch, dass du in diesem einen Universum oder in dieser von mir aus auch nur Welt, ja, nur dieser Planet, dadurch, dass du alle Biografien durchlebst, jede einzelne, wächst eine Erfahrung, eine allgemeine Erfahrung, die über ein individuelles Leben hinausgeht, in dir so heran, dass du dann irgendwann, wenn du sie alle durchlebt hast und alle deine Erfahrungen gemacht hast und deine Schlüsse daraus gezogen hast, Gott bist. Und dann geht's erst ins nächste Level. Du bist gerade als Mensch ist man hier nur so ein Teil in einem Ei.
Jo, ich finde die Geschichte super. Ich hoffe, wir bekommen volle Punktzahl.
Danke für deine Mitarbeit.
Ja.
Du hast auf jeden Fall das Stichwort kurz gedacht geliefert. Oder was? Kurz gefasst? Was hast du vorhin gesagt? Kurz genommen war dein Stichwort. Dankeschön. Ich finde es auch eine schöne Kurzgeschichte, weil sie Hoffnung spendet, weil man damit die größten Katastrophen, die schlimmsten Leiden irgendwo erträglich macht. Aber das ist eine Gratwanderung. Weißt du, es gibt doch diesen Satz, Religion ist das Opium des Volkes. Ich glaube, so ist es richtig zitiert von Karl Marx. Und gemeint ist ja, dass wenn du eine Geschichte hast, in dir trägst, die Konsequenz daraus einen Glauben, die dich inaktiv macht, dass du nichts mehr verbessern und verändern willst, weil es sowieso alles seine Richtigkeit hat. Selbst die schlimmsten Dinge passen schon. Ist das bei der Geschichte so?
Nee, ich finde nicht. Die Geschichte inspiriert zumindest mich mehr dazu, so eine eigene moralische Überlegenheit in Frage zu stellen.
Die du sonst hättest, ne? Im Referat nicht mitarbeiten, aber ich bin besser als du.
Nee, habe ich gar nicht, aber ich finde es manchmal schwierig, wenn wir so gesellschaftlich diskutieren und man das so von verschiedenen Seiten merkt, dass so jeglicher Zugang gesperrt ist, weil jeder sich auf eine andere Art und Weise überlegen fühlt in einem bestimmten Thema. Und ich finde, die Geschichte nimmt genau das, dass man auf eine schräge Art und Weise empathisch bleibt und versucht zu verstehen. Aber das heißt nicht, für mich zumindest, dass ich etwas tolerieren muss oder gut finden muss, wenn ich etwas sehr, sehr schlimm finde.
Mein Freund Vincent, noch aus Internatszeiten, der hat mir doch mal vor Ewigkeiten diese Frage gestellt und ich hatte sie dir dann mal weitererzählt. Wir haben gesagt, komm, wir reden darüber in einer Podcast-Folge. Heute passt sie richtig gut. Die Frage war, ob wir eigentlich noch Konflikte, Streit, sogar Krieg hätten, wenn wir unsere jeweiligen Geschichten genau kennen würden, jedes Detail. Wenn ich nämlich deine Geschichte kenne, dann verändert sich meine Absicht dir gegenüber. Dann will ich dir nicht mehr schaden. Und dann haben wir Harmonie. Das ist so die Prämisse der Frage, ob wir das glauben oder nicht. Was denkst du?
Ich würde sagen, für einen bestimmten Prozentsatz der Menschen gilt das. Die sind so, die ticken so.
Aha.
Aber nimm mir doch nur mal als Beispiel Elon Musk. Mhm. Wenn der jetzt von seinen ganzen Mitarbeitern die persönliche Geschichte kennen würde und die ihm dann sagen würden, ich brauche Homeoffice, ich brauche das aus den und den Gründen. Glaubst du wirklich, dass er Homeoffice zulassen würde und dass er es nur nicht zulässt, weil er die Geschichte von seinen Mitarbeitern nicht kennt?
Nee, das stimmt. Wenn er die Geschichten aller seiner Leute kennen würde, dann würde er wahrscheinlich noch effektiver dafür sorgen, dass sie sich komplett verausgaben für ihn und seine Geschäfte.
Ich fand es voll interessant, in der Presse stand ganz oft oder auch in den Twitter-Diskussionen, dass er ja nur nicht seinen Mitarbeitern vertraut. Also es geht um Vertrauen. Und wenn er seinen Mitarbeitern mehr vertrauen würde, dann könnte er auch Homeoffice zulassen. Aber ich glaube, es geht nicht um Vertrauen, es geht um Eigentum, um Besitzansprüche. Er sieht seine Mitarbeiter als seinen Besitz, als sein Eigentum. Und deswegen kontrolliert er die auch. Und im Büro kannst du halt Menschen ganz anders kontrollieren als im Homeoffice. Im Homeoffice bist du physisch nicht im gleichen Raum wie alle anderen. Das heißt, du hast einen bestimmten Abstand. Du kannst mit Abstand auf gewisse Strukturen schauen. Mhm. Und du kennst es doch auch, wenn man im Büro ist, dann ist man so schnell in irgendwelchen Strukturen drin. Man wird so schnell geframed, ob man jetzt der Loser ist oder ob man der Beste im Team ist und so.
Die anderen erzählen dich, ja.
Und das passiert im Homeoffice nicht so schnell. Da kannst du das alles nicht so aufbauen. Du hast immer irgendwie deine Familie oder deine Freunde oder irgendwer, der dich mal darauf hinweist, das ist jetzt aber ein bisschen komisch, wenn du noch bis 23 Uhr abends noch vorm Laptop sitzt oder so. Hm. Im Büro hast du es nicht. Im Büro ist es ein Wettkampf. Wer bleibt länger? Wer kommt am frühesten? Wer macht morgens noch Sport, bevor er zur Arbeit geht? Und darauf setzt Elon Musk. Und ich finde, das ist schon eine krasse Aussage, wenn offiziell der reichste Mensch der Welt sagt, das gibt's bei mir nicht und mindestens 40 Stunden die Woche muss bei mir im Büro gearbeitet werden, weil wir nun mal die wichtigste und beste Marke der Welt sind. Das ist schon krass und ich finde, es ist ähnlich wie in einer Liebesbeziehung, wenn du den Partner richtig krass kontrollierst, ne?
Mhm. Wie ich jetzt dich zum Beispiel.
Genau.
Iris, ich mach das, weil wir einfach die beste Beziehung der Welt haben. Die hätten wir nicht, wenn ich dich nicht permanent kontrollieren würde. Überleg
mal. Ich möchte im Homeoffice sein, Matthias.
Nee, gibt's bei mir nicht. Ich interpretiere Homeoffice in unserer Beziehung als Ende der Beziehung.
Ich finde es echt krass, wenn Leute so Besitzansprüche dann am Partner haben. Und schwierige Nummer. Das könnte ich nicht.
Ich glaube wirklich, dass hier so ein Knackpunkt ist in Sachen Geschichten. Ob wir uns die Welt erzählen als eine, in der Menschen sich selber gehören dürfen und eigene Anschauungen haben und eigene Entscheidungen treffen, oder ob wir sie als eine Masse behandeln, die manipuliert werden sollte von bestimmten Erzählungen mit Hintergedanken, die uns nützen, die wenigen nützen.
Das ist auch die Geschichte von Zelensky und Putin gerade.
Genau. Und es gibt den Urvater der modernen PR.
Edward Bernays.
Und der hat zum Beispiel Propaganda geschrieben. Das ist ein Neffe von Sigmund Freud.
Ach echt, war der Neffe von Sigmund Freud? Weil ich habe nur das Buch gelesen, aber ich habe eigentlich gar kein Hintergrundwissen zu ihm selbst.
Der hat dieses frühe Wissen moderner Psychologie genutzt, um genau das zu sagen. Er hat gesagt, meine Geschichte über die Welt ist eben, das sind keine eigenständigen Individuen, die den Respekt einer Selbstbestimmung verdienen, sondern das ist eine Masse und diese Masse kann manipuliert werden. Er ist der Ingenieur von Konsens, von Zustimmung, von Massenzustimmung. Mhm. Und er hat in ganz vielen, also er hat für die USA dann in ganz vielen Konflikten und historischen Begebenheiten und so, hat er durch Manipulation von kollektiver Erzählung, von Stories dafür gesorgt, dass Politik in eine bestimmte Richtung gelenkt wurde.
Das Buch ist so krass. Ich habe das auch im Regal und ich habe das damals schon im Studium gelesen. Warme Empfehlung von mir. Mhm. Holt euch das Buch, weil es, glaube ich, war 1927, irgendwann mal da wurde das geschrieben. Und wenn man das liest, denkt man, das ist in der heutigen Zeit geschrieben worden. Also das ist irre. Das ist total zeitlos.
Und er hat sich dann sehr gestört daran, dass zum Beispiel Goebbels und Stalin dem Wort Propaganda einen schlechten Namen gegeben haben. Also alles, was zu radikal und offensichtlich faschistisch wurde und von vornherein offen kommuniziert hat, wir müssen morden, für welchen Zweck auch immer. Das war ihm zu viel. Es musste subtiler sein. Und deswegen hat er dann wirklich dieses Wort Public Relations geprägt.
Ich habe jetzt mal nachgeguckt. 1928 kam Propaganda raus. Mhm. Und wie gesagt, wenn man das Buch liest, dann denkt man, das ist heute geschrieben. So, 1945 kam dann das Buch Public Relations von ihm.
Ja.
Und das ist ein weiterführendes Buch. Da geht es Richtung PR-Welt.
Genau. Ne? Ja.
Und jetzt, ich finde das so krass, 1945, Matthias.
Ja.
Das ist auch schon so lange her. Und so viele Gesetzmäßigkeiten, die in dem Buch drin sind, gelten auch noch heute.
Weißt du, was ich glaube, woran es liegt? Guck mal, er ist der Neffe von Sigmund Freud. Und was Sigmund Freud über Psychologie gesagt hat, soweit ich informiert bin, sagen sehr viele Menschen, die sich mit Psychologie sehr gut auskennen, heute, hey, das ist ordentlich überholt, das kann man alles nicht mehr so anwenden, nicht alles hat immer mit deiner Mutter zu tun oder mit deinen Geschlechtsteilen, es gibt nicht diesen Penisneid, normalerweise nicht jedenfalls. Aber das sind die Irrtümer, wenn man diese Freud-Psychologie anschaut. Edward Bernays hat sich's ja einfacher gemacht. Der schaut ja nicht auf die Psychologie des Individuums und Traumata und so weiter, sondern auf Massenpsychologie und wie erzählt man eine Geschichte so, dass die Masse damit dann was anfangen kann. Das ist ja nicht analytisch, das ist ja zum Benutzen da, utilitaristisch.
Ey, das ist mega spannend. Ich habe im Studium mich mit der, ja, was die Nazis halt gemacht haben, ne? Mhm. Also wie haben die sich als Marke aufgebaut?
Mhm.
Und das ist total faszinierend, wie gut das war.
Du klingst ein bisschen zu begeistert.
Es tut mir leid, dass ich begeistert klinge, aber wir alle im Studium waren begeistert davon, wie krass das Ganze war. Und dann habe ich ein Buch gefunden, das ist von Erwin Schockel, Das politische Plakat. Und dann geht es auch ganz viel darum, wie baust du richtige Propaganda auf. Also zum Beispiel ist das Buch sowas wie eine Marktforschung. Der nimmt Plakate von den Amerikanern, von den Italienern, von anderen und nimmt die auseinander. Warum sind die gut? Warum sind die nicht gut? Und womit könnte jetzt dann die SS arbeiten zum Beispiel?
Mhm.
Also das ist total faszinierend, wenn du das dann heute liest und wie diese Dinge dann auch geschrieben sind. Es ist fürchterlich, ne, welche Ideologie dahinter steckt. Aber die Gesetzmäßigkeiten, die gab es genauso schon früher, wie wir heute Werbung machen.
Ja.
Was funktioniert nicht?
Tatsächlich ja sogar noch älter. Also ich vermute mal, dass wir relativ schnell, nachdem wir gelernt haben zu sprechen, Sprache zu benutzen und Geschichten zu erzählen, relativ schnell danach haben wir schon die Metaebene gefunden und darüber nachgedacht, wie machen wir es denn am effektivsten? Wie kann man damit besonders gut ankommen? Es gibt ja auch diese, auch in der Antike, ne, wie man Reden am besten hält, welche Figuren man da einsetzt. Und auch dieses, haben wir mal drüber gesprochen, Aristoteles, was er über das Theater gesagt hat, dass man mit Furcht und Mitleid eine Katharsis dann aus... Es ist ja alles Metaebene, Nachdenken übers Geschichten erzählen. Wie bewegt man damit was?
Ich habe das voll gemerkt während meiner Zeit hier in Berlin, dass es so Menschen gibt, die genau sich dessen bewusst sind, und sich dann daraufhin ihr Image perfekt aufbauen. Ich hatte so einen in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, der war ein super guter Partyerzähler. Also den hast du irgendwie auf einer Party getroffen und alle waren fasziniert, wie eloquent er war, welches Wissen er innerhalb kürzester Zeit rausgepackt hat. Und er hat sich immer inszeniert. Er wusste genau, welche Geschichte über ihn erzählt werden soll. Er wollte der clevere, witzige, charmante Typ sein, dem niemand das Wasser reichen kann, weil er so unglaublich intelligent ist und schnell ist. Und wenn zum Beispiel eine Präsentation gehalten werden musste, dann hat er immer so getan, als ob er sich die Präsentation erst nur 2 Minuten vorher anschaut.
Ah ja. Mhm.
Und ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? Vielleicht hat er es wirklich so gemacht, ne? Aber höchstwahrscheinlich hat er sie sich auch schon vorher angeschaut und hat in der Nacht davor auch nicht so gut geschlafen und hat das dann am nächsten Tag so inszeniert, als ob das so der Typ ist, den du alles geben kannst und dann macht er daraus eine unfassbare Präsentation. So haben wir mal alle über ihn gesprochen.
Ja.
Und er ist ganz nach oben gekommen damit.
Das ist es nämlich, ne? Was mich, ich bin jetzt mal ehrlich, Iris, mich macht das Thema heute ein bisschen fertig.
Mhm.
Ich finde es eins der schwierigsten Themen für mich jetzt und das ist total paradox, weil es ja eigentlich mein Beruf ist und zwar sowohl als Schauspieler als auch jetzt in der Werbung. Und wenn ich, Überraschung, PR-Beratungen mache. Es ist so drin in diesem Thema, über das wir heute sprechen, das Geschichten erzählen und die Techniken und so weiter. Und trotzdem macht's mich fertig. Ein Grund dafür ist, dass je mehr ich darüber nachdenke, desto verunsicherter werde ich über die Welt. Weil ja alles nur Geschichten sind, alles.
Mhm.
Und wir haben, wo wir hinschauen, gerade jetzt auch, wenn ich habe jetzt diese PR-Beratung mit Scholz die Woche gemacht.
Du hast so einen guten Satz dazu gesagt. Für euch, Matthias hat sich die Woche echt über Olaf Scholz aufgeregt.
Der war auf dem Katholikentag, da haben Aktivistinnen von Fridays for Future gestört und er hat, es wird spekuliert, die meisten sagen, das ist doch ein NS-Vergleich, den er gebracht hat. Er hat jedenfalls gesagt, diese schwarz gekleideten Inszenierungen, die immer auf den Veranstaltungen stören, das erinnert ihn an eine Zeit, die längst vorüber ist. Eine dunkle Zeit, genau. Was habe ich gesagt?
Eine Zeit.
Ja, eine dunkle Zeit, richtig. Und Gott sei Dank. Und mich hat schon gestört, dass er und Gott sei Dank auf dem Katholikentag sagt, weil er hat, er hat wahnsinnig viel Applaus in dem Moment dann bekommen. Auch von den anderen, die mit auf dem Podium saßen. Ne?
Mhm.
Und ich fand das so feige, weil es halt so, also es hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, ob das Stören einer Podiumsdiskussion zu dem führt, was die damit erreichen wollten. Das ist völlig egal. Man kann darauf souverän reagieren oder man kann darauf so reagieren, dass man sich den Applaus aller anderen erstmal sichert. Und wenn man das tut und wenn man das auch noch mit diesem Gott sei Dank tut, dann finde ich das wirklich unsouverän und feige. Es ist so winzig klein.
Du hast einen guten Satz gesagt. Du hast gemeint, entweder lässt du dich erzählen oder du erzählst deine Geschichte.
Genau.
Und das bei Olaf Scholz, das Problem ist, dass er erzählt nicht mehr. Er lässt sich erzählen.
Ich weiß nicht, ob er je erzählt hat. Ich kann mir das bei ihm kaum vorstellen. Das wirkt alles so unfähig, selber etwas zu erzählen. Es ist wirklich eine moderne Form dessen, was früher mal fressen oder gefressen werden, ja, in einer roheren Welt oder töten und getötet werden. Wir leben in einer Zeit, gerade mit dem Internet und allem, da ist es erzählen und erzählt werden. Das meinte ich damit.
Mhm.
Und weil er dieses Missverständnis oder vielleicht ist es ja auch das richtige Verständnis, wenn man ihm eine NS-Relativierung andichtet. Man weiß es ja nicht und er erklärt es auch nicht. Und das meine ich damit, der erzählt nicht, der lässt erzählen und er lässt diese klaffende Lücke und wir projizieren alles Mögliche hinein. Und das ist ein gigantischer Fehler in ganz vielen Bereichen. Also auch, was seine Außenpolitik betrifft. Klimapolitik, Außenpolitik, so viele klaffende Lücken, in denen er nicht erzählt, was er eigentlich erreichen will. Und dann projizieren wir jede Menge rein. Jetzt schlage ich den Bogen zurück zu dem, was mich an der Folge heute so fertig macht. Ja,
sag du, weil mir ist Zelensky gerade eingefallen, aber das kommt später dann.
Okay, mich macht so fertig, dass alle Recht haben und niemand Recht hat bei dem, was wir in die Lücken hinein projizieren.
Mhm.
Und dann auch noch... Wo
das macht
wir,
mich auch fertig.
Und wo wir über PR und Bernays geredet haben, wie er diese ganze Public Relations Geschichte angewendet hat für die USA, das sind ja Lügen. Also er hat dann erzählt, ja, er hat das Narrativ bestimmt und in die Hand genommen. Aber falsch. Bewusst gelogen, um Konsens in der Gesellschaft zu erzeugen. Das ist auch eins seiner Bücher, wie man Konsens erzeugt.
Mhm.
Und weißt du, da sind wir wieder bei diesem Anfangsbild mit dem Desaster. Ich habe keine Orientierungssterne, wenn ich darüber nachdenke. Am Ende sind alles Lügen und Projektionen und Lücken. Das ist das, was mich daran so überfordert. Lustige Folge heute, ne?
Ich habe an Zelensky gedacht. Ich finde, er macht das so gut. Man merkt, dass er auch vorher eigene Comedy-Sachen geschrieben hat und sich so sehr mit Kommunikation auseinandergesetzt hat, weil er... ist fantastisch im Erzählen. Er weiß ganz genau, zum Beispiel auch dieses eine Bild, was ganz am Anfang vom Krieg war, wo er mit seinen, oder die anderen Minister, wo er mit den anderen draußen war und gesagt hat, wir sind jetzt hier und er bleibt da, er geht nicht, ne? Und das war so stark einfach. Und er hat genau er wusste, dass das das perfekte Bild ist. Im Gegensatz zu dem, was Putin kurz vorher inszeniert hatte mit diesen langen Tischen und alles weit auseinander. Und er ist draußen, bleibt da und er verlässt sein Volk nicht. Und auch diese gesamte Kommunikation ist unfassbar stark. Und ich muss sagen, das ist eine Geschichte, die mir Hoffnung gibt.
Und jetzt kommt das Ding. Diejenigen, die mit der vorgefassten Meinung drangehen, dass Zelensky selber auch schuldig ist, in welcher Form auch immer. Und dass es falsch wäre zu sagen, Putin ist der Angreifer und Zelensky ist das Opfer oder die Ukraine ist das Opfer. Ja? Diejenigen, die diese vorgefertigte Meinung haben, was machen die? Die schauen sich diese Auftritte von Zelensky an und sagen, das ist nur geschickte PR.
Ja, auf LinkedIn, ey, ich kotze. Die ganze Zeit sehe ich irgendwelche komischen, es ist ein bisschen weniger geworden in meiner LinkedIn-Bubble, aber das war massiv eine Zeit lang. Genau solche Postings, wo ganz lange erklärt wird, er ist Schauspieler.
Ja, genau.
Und deswegen darf man ihm nicht glauben.
Das triggert mich übrigens an der Stelle auch immer, weil es dieses seltsame Bild des Schauspielers gibt, er sei ein guter Lügner, ein guter Faker. Dabei ist es ja eigentlich das komplette Gegenteil. Als Schauspieler, wenn du den Beruf richtig verstehst, bist du ja wahrhaftiger als ein Nicht-Schauspieler.
Ich weiß komplett, was du meinst, aber ich glaube, das hat dann wieder was damit zu tun, wie feinfühlig bist du. Also jetzt auch so als Zuschauer oder als Partnerin eines Schauspielers.
Du hältst mich für einen guten Faker und Lügner?
Nee. Also ich find, machst bisher sehr gut, wenn du es fakest. Ja. Oh, Matthias.
Das Problem haben wir, was wir da gerade mit Zelensky und Inszenierung oder PR oder eben nicht, sondern Wahrheit und Hoffnung und so weiter beschreiben, das haben wir mit allem, mit jedem einzelnen Thema. Bis hin zu, ob die Erde nun rund oder flach ist, eine Kugel oder eine Scheibe ist. Wenn dann Bilder da sind, die das beweisen, dass es eine Kugel ist, dann sagen diejenigen, die mit der vorgefertigten Meinung dran gehen, es muss eine Scheibe sein, die sagen dann, das sind inszenierte Bilder. Das ist PR.
Mhm.
Mit was auch immer für einer dubiosen Absicht.
Wir haben ja heute eigentlich die Folge gemacht. Also das machen wir bei jeder Folge, dass wir uns dann immer so überlegen, wir wollen ja nicht einfach irgendwas von uns erzählen und irgendwie jetzt über das Weltgeschehen reden. Sondern unsere Agenda ist ja, dass man bei jedem Thema was für sich selbst mitnehmen kann. Also ich fand einfach den Satz so stark, den du gesagt hast, entweder du erzählst deine Geschichte oder du lässt dich erzählen. Und ich finde, da kann auch jeder Einzelne voll was für sich mitnehmen. Also jetzt, wenn du auf der nächsten Gartenparty bist, kannst du überlegen, erzähle ich jetzt die Geschichte über mich oder lasse ich mich heute Abend erzählen?
Oh, das ist sehr gut. Es gibt diese zwei Arten, sich erzählen zu lassen. Die, wo man fahrlässig Lücken lässt, die auch negativ projiziert und geschlossen werden können, wie schon von Scholz. Oder du machst es geschickt so, dass sie positiv gefüllt werden.
Wie bei Hochstaplern zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, ja.
Ey, Matthias, ich würde alles dafür geben, um Hochstapler sein zu können.
Das ist ein perfekter Satz, weil was würden Hochstapler alles dafür geben, um Hochstapler sein zu können? Sie machen's halt. Iris, dann mach halt. Bitteschön. Sei eine Hochstaplerin. Ich bin wirklich, also jetzt komm. Erzähl eine Story über dich und stapel komplett hoch.
Nein, das müssen wir anders machen.
Okay.
Das wäre ja schon komplett, du hast mich ausgetrickst. Das wäre genau das Falsche erstmal über sich, jetzt hier im Podcast irgendeine random Story erzählen und dann hoffen, dass sie stimmt. Das muss viel subtiler sein.
Ich muss über dich eine Geschichte erzählen.
Also, wir müssen jemanden finden, der labert.
Okay.
Weißt du, es gibt immer im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, gibt es immer eine Person, die gerne tratscht. Und diese Person brauchen wir jetzt. Ne?
Mhm.
Also, ich würde so angehen. Ich würde gucken, wer tratscht.
Mhm.
Und dann würde ich der Person eine Geschichte erzählen, die sie nicht weitererzählen soll. Das betone ich dann extra. Irgendwas Krasses. Ne? Irgendwas würde ich erzählen, würde sagen, erzähl's bitte nicht weiter, sag's bitte keinem weiter. Und ich weiß, sie wird's jedem erzählen.
Und würdest du da sogar schon ein paar kleine Andeutungen machen, die dann aufgebauscht werden?
Ja, genau. Ja. Genau. Noch so ein bisschen, ich würde auch immer nur ich würde nicht alles erzählen.
Ja.
Ich würde anteasern, dass noch was viel Krasseres dahinter steckt. Aber darüber kann ich wirklich nicht reden.
Ja, ja, ja. Okay.
Na? Und dann wird diese Person überall das weitertratschen.
Mhm.
Und dann auf der nächsten Party hoffe ich, dass dann halt alle so da sind und dann wird schön getratscht. Und dann komme ich viel zu spät zu dieser Party, während schon alle getratscht haben.
Ja.
Und dann verhalte ich mich auch so ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Ich bin nicht so offensiv, sondern ich lasse die Leute eher zu mir kommen, anstatt dass ich die ganze Zeit zu den Leuten hingehe. Also ein bisschen so in die Richtung würde ich gehen. Ich glaube, so würde ich das Ganze aufbauen.
Ich glaube aber, dadurch, dass du es jetzt erzählt hast, dass du das so machen würdest, hast du dir die Chance komplett verbaut.
Ach nee, ich sag dir, tratschen, da sind sie alle dabei. Das ist auf jeden Fall so. Ein Tratscher wirst du immer finden.
Du machst das tatsächlich ein bisschen mit mir. Ist dir das mal aufgefallen? Was du vorhin über deinen Kollegen von der Arbeit erzählt hast, dass der mit Präsentationen zum Beispiel, dass er ein Image von sich aufgebaut hat, eine Story erzählt hat von, ach, ich schaue immer nur kurz vorher auf die Präsentation und dann liefere ich aber krass ab. Wie oft du schon über mich erzählt hast, ich würde mir einen Text einmal anschauen und dann kann ich den.
Das stimmt.
Siehst du, machst es schon wieder.
Ja, und stimmt es nicht?
Nee, nicht einmal anschauen. Das ist halt dann nur so in die Richtung davon. Ich muss den schon mit Konzentration lesen.
Ja, klar. Aber du liest ihn einmal mit Konzentration, oder?
Dann kommt es auf die Länge an, darauf, ob der
eine DIN-A4-Seite. Eine DIN-A4-Seite einmal mit Konzentration lesen. Kannst du es oder nicht danach?
Nicht 100%. Ich kann danach viele der Formulierungen wortgetreu wiedergeben und den Inhalt sehr genau.
Sehr genau.
Der ist dann sehr genau. Aber ja, dann noch 2-3 Mal, dann kann ich's, ja. Aber du bringst das auf den Punkt und würdest mich auf einer Party, würdest ja, du rumgehen mal, und den Matthias. Leuten erzählen, da drüben steht einer, der liest eine DIN A4-Seite und dann kann der die. Und dann kommt irgendwann... Passiert das, Iris? Irgendwann kommen die Leute zu mir, halten mir die DIN A4-Seite Schriftgröße 6 vollgeschrieben hin und sagen, Iris hat gesagt, du kannst die, Beweis. Und dann stehe ich unter Druck und kann, weil ich unter Druck stehe, weniger als sonst.
Nein, nein, du wirst ja das dann nicht machen. Du ach, musst das, dir doch dann ah, was überlegen. Ja, du musst dann irgendwie, das müssen die sich schon erarbeiten, dass du das dann machst.
Okay.
Na?
Das ist dann der zweite
aber
Teil.
Komm, ich habe das schon oft bei dir gesehen, wenn du es wirklich dann zweimal liest oder so, das ist schon krass.
Du machst das schon wieder.
Ich lese so einen Text irgendwie 80 Mal und kann immer noch nicht den ersten Satz.
Okay, womit hat das zu tun?
Ich weiß, was es ist. Also ich glaube, wenn ich ruhe mich gern darauf aus, dass ich dann sage, ach nee, ich kann das nicht. Ich weiß schon, dass ich es könnte, wenn ich Bock habe. Wenn ich Bock habe, kann ich das. Nicht nach einem Mal, das nicht. Aber ich glaube so, wenn ich es ein paar Mal gelesen habe und mich dann konzentriere, dann kann ich das gut. Aber bei mir, das fing im Abi damals an, ich habe mich so darüber aufgeregt, dass die Leute diese Heftchen, diese Zusatzheftchen für irgendwelche Bücher.
Sekundärliteratur?
Genau, ja. Sekundärliteratur, dass die auswendig gelernt haben.
Ja.
Und dann, dass die Klausur nur danach bestimmt wurde. Und irgendwann war ich so sauer und habe gemeint, was soll diese Scheiße eigentlich? Also ich bin doch hier, um zu denken. Und mein Abi hat mir keinen Spaß gemacht, weil alles war nur auswendig lernen. Das war nicht denken. Das war einfach runterrattern, auswendig lernen und die Sache danach wieder vergessen. Tschüss. Ich fand das immer schon gut. Also das ist ja wirklich so die Superkraft, die ich habe, dass ich zum Beispiel sehr komplexe Sachverhalte ich bin sehr strukturiert. Auch in Präsentationen und ich weiß irgendwie, wie ich etwas zusammentrage. Ich weiß, wie ich etwas formuliere, dass es wirklich alle verstehen. Und ich kann mich durch sehr komplexe Literatur gut durcharbeiten.
Du weißt, wenn eine komplexe Literatur, Fontane zum Beispiel, ist immer wieder da, ja? Das ist ja gar nicht mal so komplex.
Das ist überhaupt nicht komplex, das ist Schwachsinn. Das ist.
Der kriegt es heute richtig ab.
Ja.
Aber du weißt dann, wie du eine Geschichte daraus machst, die dann wirklich interessant ist. Du kannst gut Geschichten erzählen. Ich habe mal, als ich das erste Mal von dir eine Präsentation gesehen habe, und ihr müsst euch vorstellen, diese Präsentationen sind ja oft dazu da, dass man eine Idee so zeigt, dass man Leute damit auch begeistert, dass die Bock haben, diese Idee zu investieren und so, ja. Und du schaffst es, diese Präsentation so aufzubereiten, dass ich mich fühle, als würdest du mich an deine Hand nehmen und mit mir einen Spaziergang durch dein Gehirn machen.
Ja, aber das ist mir wirklich immer wichtig, auch bei allen möglichen Themen. Das ist mir auch in unserem Podcast wichtig.
Ja.
Ich habe keinen Bock. Ich hatte einen Dozenten und ich könnte so reden. Ich könnte 1000 Fremdwörter benutzen, wenn ich es drauf anlegen würde. Aber ich finde das so falsch.
Ja.
Weil ich dann weiß, dass Das ist sehr exklusiv.
Dann Fremdwort. Das ist ein Fremdwort halt.
Dann hören mir ganz viele nicht mehr zu. Und ich hatte Dozenten im Studium, die es nur darauf angelegt haben.
Nicht verstanden zu werden.
Die hatten keinen Bock, dass die verstanden werden. Die wollten diese Genies sein, die keiner versteht. Und ich denke mir jedes Mal, Hals, Maul. Das braucht keiner in unserer Gesellschaft. Wir müssen Dinge so aufbereiten, zumindest für die Masse, wenn du in irgendeiner Form im Bildungswesen bist, dass die Leute dich verstehen können.
Gibt es für dich eine Kehrseite davon, eine Grenze, dass Leute, wenn sie ein Fremdwort hören, sofort reagieren mit, was soll die Scheiße, sag's auf Deutsch?
Ja, na klar, das ist auch dumm. Also, ist ja umso schöner, wenn du Sprache richtig nutzen kannst.
Ja, ich glaube, es ist einfach nur ein schwieriges Alter, wenn man, hier ist meine These. Als ich ein Teenager war, wenn ich ein neues Wort gelernt habe, dann habe ich es auch benutzt. Das ist ja eine Art, wie man es dann wirklich organisch in den eigenen Wortschatz integriert. Aber wenn mich dann jemand darauf angesprochen hat oder das Wort nicht kannte, ne, man ist halt als Teenager so in seinem ganzen Auftreten und in seiner Selbstsicherheit und so noch nicht so weit, dass man dann wirklich cool und sympathisch und angenehm sagt, das mit dem Wort meine ich dies und jenes.
Dann
kommt man so altklug rüber, weißt du? Mhm. Und das ist mega. Da finde ich passt das Wort cringe. Wir kennen die alle, die Teenager, die ein Fremdwort einsetzen und dann nicht unter Kontrolle haben, wie arrogant oder gespielt cool oder so sie damit umgehen, wenn sie darauf angesprochen werden, dass sie gerade dieses Fremdwort benutzen.
Ich war eine von ihnen.
Ja, du auch?
Ich hatte das Trendwort damals, das habe ich dann, glaube ich, mit 16 oder so gelernt, ambivalent.
Ah ja, ja.
Und es war ja wirklich so ein bisschen Ghetto-Kind, ne? Nutzt plötzlich das Wort ambivalent. Ja. Ich fand alles ambivalent. Wie alles. Und hattest du solche Trendwörter, so Trendfremdwörter?
Ja, ich habe mir sogar mal so eine Formel, so eine Aneinanderreihung von Fremdwörtern zurechtgelegt, die null Sinn machen, die irgendwie aus allen Unterrichtsfächern so ein Konglomerat, so ein Kauderwelsch geformt haben. Einfach nur, um ja so auf die Spitze zu treiben, wenn jemand genauso exklusiv spricht. Dann habe ich immer gesagt, ja, das ist die desoxidationskoordinierende Parallele. Irgendwie so ein Quatsch, habe ich gesagt.
Ich hatte es im Studium, dass ich dann irgendwann mal, als ich mich so sehr viel mit dem Existenzialismus auseinandergesetzt habe, dann war das ein Wort, was ich permanent benutzt habe. Mhm. Ne? Und ontologische Differenz. Das war ja immer meine Antwort auf alles.
Ja.
Dass wir daher, also wenn Leute irgendwie auf Konzerten waren und sich auf Konzerten komplett haben gehen lassen, ne?
Ja.
Dann habe ich das mit der ontologischen Differenz begründet. Mich hat keiner verstanden von meinen Freunden.
Kannst du die ontologische Differenz heute erklären, was es ist?
Also ich versuche es ganz super vereinfacht, was nicht ganz so richtig ist, aber es macht es anfassbar.
Ja, Iris, macht es für uns einfache Zuhörer und Zuhörerinnen, ja.
Stell dir vor, du hast Sex. Und du bist komplett aus deinem Verstand raus. Du bist einfach nur noch Trieb. Du bist einfach nur im Sein.
Mhm.
Oder du bist auf einem Konzert, was total ähnlich ist. Oder auf einem Ballermann. Du bist einfach, dein Verstand ist nicht da. Sondern du bist im puren Sein. Du bist in einem Moment, in dem du nie bist in deinem Leben. So gut wie nie. Und wir wollen so gerne immer dieses Gefühl haben, weißt du?
Mhm.
Und die Differenz ist im Prinzip jetzt unser Verstand, unser tägliches, wie wir sind, ne? Aber nicht, dass wir in diesem puren Sein sind, wenn wir zum Beispiel auf einem Konzert sind oder so.
Ja.
Versteht man das?
Also ich konnte es damit super verstehen und finde es vor allem total passend, wieder zurück zu Stories. Weil das Sein ist quasi die Wahrheit, ist die Geschichte unabhängig von ihrer Erzählung. So wie sie faktisch in ihrer Gegenwart stattgefunden hat. Und dann kommt die Differenz. Jede Erzählung ist automatisch eine Abweichung. Ist nicht mehr 1:1 original das, was erzählt wird.
Boah,
sondern ein Spin.
Ey, aber das ist heute wirklich so eine Folge. Ich weiß ja nicht, ob wir da jetzt noch jeden mitnehmen, ne?
Das Outro wird lustig. Also wenn ihr hier gerade eingeschlafen seid.
Ja, ich glaube schon, das war ich so. Voll.
Ja, so, so starten die meisten. Alle, die Couple Off hören, haben starke Atemprobleme. Es gibt dafür Schlaflabore und Hals-Nasen-Ohren-Medizin.
Okay, ja, da haben wir jetzt ein bisschen kommen. Wir haben, weißt du was, wir haben diesen 1% Bildungsauftrag.
Den haben wir heute auf 99 hochgefahren.
Ja, den wir doch einfach, Couple Off hat 1% Bildungsauftrag. Seitdem wir einmal im Deutschen Kulturrat erwähnt wurden, nehmen wir das sehr ernst.
Ja.
Ne? Das kommt mit rein.
Okay, dann würde ich sagen, Iris, wir machen das Outro jetzt und gehen ins komplette Kontrastprogramm, weg von jeder Bildung und Theorie. Lass eine Einwortgeschichte zusammen erzählen.
Okay.
Wir
nehmen wieder unseren Hamster,
genau,
den wir entwickelt haben. Ich würde, glaube ich, gerne, Matthias, irgendwann mal so ein Kinderbuch machen, was absolut nicht für Kinder ist, mit diesem Hamster. Ey, das ist geil. Du kannst deinem Hamster Gerald alles erklären, wie die ganze Welt funktioniert.
Ich bin gespannt, was wir jetzt über die Welt erklären,
okay,
anhand von Hamster Gerald. Hier kommt unsere Einwortgeschichte.
Hamster.
Gerald.
Kifft.
Begeistert.
In
Frankfurt.
Besser
als
die
Olle
an
der
Straßenecke
knurrt
Gerald,
während
er
erneut
an
seinem
Joint
zieht.
Ficken!
Antwortet
die
Olle
an
der
Straßenecke
Gerald.
Sagt.
Deal!
Ja, ist die Geschichte vorbei, oder?
Ja, aber kurz. Und nicht sehr aufschlussreich über die Welt.
Absolut nicht. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche.
Erzählt eure eigene Geschichte, bedacht, bewusst, und erzählt unsere Geschichte in Kommentaren und indem ihr unsere. Ja! <yeah, lacht> indem ihr diese Folge teilt. Erzählt was über uns. Erzählt was mit 5 Sternen über uns. Wir würden uns sehr freuen.
Also habt ihr schon ein bisschen gemacht. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir haben alles gelesen. Vielen Dank.
Ja.
Also ihr Lieben, macht's gut.
Und wenn ihr nicht gestorben seid, dann lebt ihr noch heute.